Sie hören den Kurier.
Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa-League-Abende mit Rapid und Sturm? Grüner Rasen, Flutlicht, 11 gegen 11 und dazu ein Bier. Ah. Aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 00. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kater verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit.
Der SK Rapid findet den Weg aus der Krise nicht zurecht. Die Diskussionen rund um Trainer Didi Kühbauer sind zwar im Schatten der Teamchef-Frage ein bisschen verstummt, aber rund läuft es bei den Grün-Weißen noch lange nicht. Erst am Dienstag hat Rapid den mehrwöchigen Ausfall von Mittelfeldspieler Dejan Petrovic verkünden müssen. Diagnose: Außenbandriss im rechten Knöchel. Wie steht es um die Hütteldorfer jetzt vor dem Heimspiel in der Europa League? Ein Sieg am Donnerstag gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb muss her. Sonst schaut es schlecht aus für die Wiener in Gruppe H der Europa League. Darüber will ich in der aktuellen Folge der Nachspielzeit mit unserem Rapid-Experten Alexander Huber sprechen. Und noch ein Schmankerl für Fußballhistoriker ist dabei. Unser Kollege Uwe Mauch hat sich die Österreich-Connection von Rapid-Gegner Dinamo Zagreb angesehen. Überraschende Symbiosen hat es da gegeben.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
Euer gewohnter Podcast-Host Stefan Berndl hat euch ja zuletzt schon eine neue Stimme versprochen. Und hier ist sie auch schon. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich darf euch ab jetzt abwechselnd oder gemeinsam mit dem euch längst bekannten Stefan durch den Nachspielzeit-Podcast begleiten. Und das ab jetzt wieder regelmäßig. Unser Thema heute ist der SK Rapid. Über die Grün-Weißen gibt es ja eigentlich immer viel zu erzählen. In Krisenzeiten leider oft mehr. Und zumindest mit einem Bein steckt Rapid immer noch in besagter Krise. Zwar spielt man noch in allen drei Bewerben, doch die Ergebnisse könnten weit besser sein. Mit 12 Punkten aus 11 Spielen in der Meisterschaft hat der Rekordmeister einen Negativrekord eingestellt. Verletzungspech und Trainerdiskussion inklusive. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege aus der Sportredaktion Alexander Huber. Er ist ja auch unser Rapid-Experte, ihr kennt ihn schon. Hallo Alex.
Hallo.
Alex, du warst am Wochenende beim Unentschieden von Rapid in Klagenfurt dabei, beim letzten Meistertrainer Peter Backholt. Warum hat es denn einfach nicht klappen wollen, nicht mal in der Überzahl nach dem 1:0?
Es hat mich kurioserweise erinnert an ein Spiel von Peter Backholt als Rapid-Trainer 2006, wie es auch überhaupt nicht gelaufen ist und er noch immer auf seinen ersten Auswärtssieg gewartet hat. War Rapid beim GRK 1:0 vorne, dann ist ein GRK-Spieler ausgeschlossen worden und ganz am Ende hat Rapid in Überzahl in Graz nur das 1:1 Ausgleich bekommen. Das war sehr ähnlich und auch damals nicht wirklich zu fassen und sowas passiert in der Regel eigentlich nur, wenn es halt einfach nicht läuft für eine Mannschaft. Also eigentlich hat alles dafür gesprochen, dass Rapid gewinnt und das war auch der einzige sinnvolle Angriff von Klagenfurt in Hälfte 2 und das ist dann das Tor geworden. Das ja gibt's alle paar Jahre einmal und dann ist es in der Regel so, dass das Mannschaften passiert, bei denen momentan nichts zusammenläuft, sowas diesmal auch.
Das hast du jetzt gerade angesprochen. Rapid hat nach einer 1:0 Führung in der Meisterschaft jetzt schon 10 Punkte liegen gelassen. Also immer wieder den Sieg quasi hergegeben. Jetzt hat Zoran Barisic den Spielern Mentalitätsprobleme attestiert. Siehst du das auch so? Und heißt das, dass die Spieler sich oft zu sicher sind?
Es gibt vielleicht einen Hintergrund, der mit Transfers und Verletzungen zusammenhängt. Seit dem Abgang von Steffen Hoffmann, der halt der unumstrittene Leader war und immer auch in der Mannschaft geschaut hat, dass alles stimmt, hat es meiner Meinung nach drei Führungsspieler, echte Führungsspieler gegeben. Das war der Stefan Schwab, der Christopher Thiebern und der Mario Sonnleitner. Mario Sonnleitner hat zwar nicht mehr oft gespielt, aber ist von wirklich allen zugestanden worden, dass er jeden Tag im Training alles versucht, um die Mannschaft zu pushen und weiterzubringen, speziell auch was Mentalitätsfragen betrifft. Das war ja vor der Didi Kübauer Zeit ein Problem, dann war das weg und jetzt muss man sagen, es ist keiner mehr da. Also Stefan Schwab ist weg, Mario Sonnleitner ist weg und der Christopher Thiebern hat sich so schwer verletzt, dass er auch wenig mit der Mannschaft jetzt zu tun hat. Mhm. Vielleicht ist das ein Hintergrund und vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo der Zoran Barisic das anspricht, eben weil andere, die vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, auch in der Mannschaft da einwirken müssen, dass man sie eben nicht so sicher ist. Und 1:0, das weiß jeder, der irgendwie schon mal mit Fußball zu tun gehabt hat, kann, auch wenn es nur einen Angriff gibt, so wie in Klagenfurt, kann am Ende dann auch ein 1:1 werden. Also bei 1:0 darf man sich nicht sicher sein. Das ist ein ganz schlechter Zugang im Profifußball.
Mhm. Viele Stimmen sagen ja auch, die Gier fehlt nach dem Sieg, nach den Toren. Wie ist aber allgemein die Stimmung jetzt der Mannschaft vor diesem konkreten Spiel, dem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb?
Ja, bei der Gier würde ich sagen, dass er macht es nicht, dass er Spieler in der Öffentlichkeit kritisiert, aber da ist ganz sicher der Ercan Kara gemeint. Der Trainer schätzt ihn sehr, er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann, aber ich habe es in Klagenfurt von der Pressetribüne aus gesehen, da hat es 3-4 Situationen gegeben, wo der Ercan Kara mit viel Einsatz, mit einem Sprint, vielleicht mit ein bisschen Glück den Ball erlangen hätte können, aber er hat gar nicht den Zweikampf gesucht, also er hat auch ungewöhnlich wenig Zweikämpfe bestritten, das ist nicht sein Stil, das ist nicht seine Art. Entweder er war von diesen beiden Länderspielen, die für ihn ungewohnt waren, wo er mit sehr großem Einsatz gespielt hat, noch müde, oder es gibt da irgendwie ein Problem, aber man hat gesehen an der Reaktion vom Didi Kübauer während des Spiels, nachher hat er dann nicht seinen Namen genannt, aber das kann nur den Ercan Kara betreffen.
Mhm. Genau, das war zur Gier noch. Und so die Stimmung vor dem Spiel, hast du da was mitgekriegt in den letzten Tagen?
Ja, ich nehme an, dass das einfach die Frustration immer größer wird. Bis jetzt war immer der Versuch da, dass man sich halt auf die nächsten Aufgaben konzentriert. Und das, finde ich, hat Rapid, auch wenn die Ergebnisse schlecht waren, sehr ordentlich gemacht. Also sowohl bei den Niederlagen in Salzburg als auch gegen Genk oder bei West Ham, das war alles in Ordnung. Mhm. Aber jetzt ist so eine Phase, wo es natürlich heikel ist. Jetzt muss halt dann auch müssen die Ergebnisse stimmen und es reicht jetzt nicht, wenn man nur sagt, ja, wir haben eh alles versucht. Also das wissen wir alle, die Ansprüche in Hütteldorf sind halt eben so hoch, dass es auf Dauer nicht reicht, wenn man sagt, wir haben eh alles versucht. Mhm. Also die Stimmung wird sicher nur durch Siege wieder besser.
Ja, Frust und Stimmung bringt uns natürlich auch immer wieder zu den Fans. Wie ist die Stimmung bei den Fans in Hütteldorf?
Ja, das ist ein bisschen eine gemischte Angelegenheit. Das eine ist, dass ein ausverkauftes Stadion geben wird, zum ersten Mal seit Corona. Also völlig untypischer Zeitpunkt dafür. Aber das liegt natürlich auch daran, dass viele Wiener Wurzeln in Kroatien haben und Dinamo da der beliebteste Verein ist. Also da werden sehr viele Wiener kommen, die einfach einmal Dinamo sehen wollen, die jetzt gar nicht so wie in Rapid da sind. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch den Stimmungsboykott weiterhin wegen 2G. Es ist ja zwischen kurios bis absurd, dass auswärts supportet wird, aber daheim in Wien halt nicht. Und deswegen nehme ich an, dass es wird wahrscheinlich eine ganz gute Stimmung sein, weil das Stadion ist voll und Europacup, das ist immer was Besonderes in Hütteldorf, wo die Flutlichter angehen. Aber hören wird man hauptsächlich Dinamo-Fans.
Mhm. Auch wenn man über die Fans spricht, dann hat man ja durchaus auch die Trainerdiskussion im Kopf. Die dürfte jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sein oder täuscht da der mediale Eindruck?
Ich glaube, dass es so ist, dass die Verantwortlichen so oft und so klar betont haben, dass sie auf Kontinuität setzen, dass man ihnen das wirklich abnehmen kann. Aber es wissen alle Beteiligten, und das weiß der Didi Kübauer selbst auch, man kann nicht ewig Rapid-Trainer bleiben, wenn die Erfolge nicht da sind. Also irgendwann, und der Zeitpunkt drückt immer näher, wo das halt dann auch dann gefordert wird, müssen wieder Punkte und Erfolge her. Das wissen alle Beteiligten, das braucht man jetzt nicht auch alle 3 Tage öffentlich ausrichten. Mhm. Aber das mit der Kontinuität war jetzt nicht nur dahingesagt, das war ehrlich so gemeint und das war ja auch im Wahlkampf ein Versprechen des Präsidiums. Und Zoran Barisic tut da auch alles, um das in die richtige Richtung zu lenken. Aber das ist jetzt keine Jobgarantie für ewig, das ist ganz klar.
Mhm. Glaubst du, ist da eher die Meisterschaft ein Richtwert oder hatte die Europa League schon auch noch ein einen Beitrag?
Mittlerweile würde ich sagen, dass die Meisterschaft der Richtwert ist. Ganz wichtig war, dass man in die Gruppenphase kommt, weil Rapid halt durch Corona etwas mehr als 10 Millionen Euro verloren hat. Und die muss man halt jetzt sukzessive wieder woanders reinholen. Und da war der Europacup ein ganz wichtiger Wert. Natürlich werden Europacup-Erfolge mit Punkteprämien, mit Zuschauereinnahmen auch sehr wichtig. Aber der wesentlichste Punkt war der Einzug in die Gruppenphase. Damit sind einige Millionen herinnen. Mhm. Und jetzt, glaube ich, verlagert sich der Blickwinkel immer stärker auf die Liga, weil die Top 6 einfach ein Muss sind.
Mhm. Lieber Alex, danke für deinen Besuch im Studio.
Danke auch.
Nach diesem Einblick in Physis und Psyche von Rapid wollen wir uns auch den Gegner ein bisschen anschauen. Von einem Saisonstart wie dem von Dinamo Zagreb kann Rapid nämlich nur träumen. Die Zagreber haben in 10 Spielen nur 3-mal Punkte liegen gelassen und dabei nur ein einziges Mal verloren. 7-mal gingen sie als Gewinner vom Platz. In der Tabelle sind sie momentan Dritter. Dinamo ist, wie Rapid, Rekordmeister. Auch wenn die Zagreber im Gegensatz zu den Wienern, die seit 2008 auf den nächsten Titel warten, letztes Jahr Meister werden konnten. Im Kader sind zumindest 2 Altbekannte, Marin Leovac und Emir Dilawa, neben den 2 Ex-Austrianern, die allerdings derzeit beide kein fixes Leiberl bei Dinamo haben, hat aber der kroatische Serienmeister noch reichlich anderen Österreich-Bezug. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Uwe Mauch. Hallo Uwe.
Grüß dich, servus.
Uwe ist einerseits Fußballfan und andererseits liegt deine zweite Heimat in Kroatien, nämlich in Zagreb, durch die Familie. Und Uwe hat selbst auch ein Buch über Wiener Fußballplätze geschrieben, also beide Themen sind durchaus eine Herzensangelegenheit. Lieber Uwe, danke für deinen Besuch im Studio. Vor diesem Europa-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb hast du dir die Historie der beiden Clubs ein bisschen angeschaut. Viel habe ich jetzt nicht gefunden, außer eben ein Hin- und Rückspiel im UEFA Cup in der Saison 71-72. Aber du hast bestimmt mehr gefunden, oder?
Ja, dank meiner kroatischen bzw. Zagreber Freunde, die mich darauf hingewiesen haben, dass einige österreichische Fußballer und Fußballtrainer in Zagreb, sogar beim Vorgängerverein von Dinamo Zagreb, aktiv waren und durchaus erfolgreich aktiv waren. Mhm. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Josef Seppel Brandstätter. Der war insofern bekannt, nämlich schon einmal in Wien bekannt, weil er bei Rapid mehrere Meistertitel in den 10er und 20er Jahren gewonnen hat, Cupsieger 2-mal war und auch zur damaligen Zeit der Rekordnationalspieler der österreichischen Nationalmannschaft war.
Wie viele Spiele hatte man da als eine Rekordnationalspieler?
Ich glaube 46, mhm. Also die Zahl war noch nicht so hoch wie heute, aber dennoch war das doch irgendwie ein Fußballer, den man in Wien gekannt mhm. hat. Und als Mit-40er ist er dann dem Ruf oder einer Einladung aus Zagreb gefolgt und hat beim damaligen Bürgerverein Gradschanski, also dem Vorverein von Dinamo Zagreb, das Traineramt übernommen im Jänner 1926. Mhm. Und das durchaus erfolgreich, das hat die Wiener auch zu spüren bekommen. Die sind dort als klassischer Favorit nach Zagreb angereist und wurden dann dort, wo heute der Busbahnhof in Zagreb ist, war damals der Fußballplatz und wurden dort mit 5-1 nach Hause geschickt.
Ui, hoffentlich kein schlechtes Omen jetzt für Rapid.
Also unterschätzen ist wahrscheinlich ein, aber das passiert im modernen Fußball wahrscheinlich nicht mehr.
Mhm. Gut, und der Seppel Brandstätter war dann erfolgreich bei dieser Mannschaft als Trainer?
Ja, der hat also auf Anhieb die gesamtjugoslawische Meisterschaft mit den Zagrebern gewonnen. Mhm. War es Heimweh oder ein besseres Angebot, er ist insgesamt nur ein Jahr geblieben und taucht dann im Jänner 1927 als Trainer beim Wiener Sportclub auf.
wieder zurückgekommen. Hatte der auch österreichische Spieler dann in Zagreb bei der Mannschaft?
Ja, da gibt es zwei Spieler, die nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vorangegangenen und den darauffolgenden Jahren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Mannschaft hatten. Das ist der Rudolf Ruppetz und der Franz Mantler, erstgenannter, ein beinharter Verteidiger. Und der Mantler, Franz, beziehungsweise in Zagreb auch manchmal Franjo genannt, soll ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler gewesen sein mit den gesamten Rapid-Attributen. Also ein Kämpferherz, aber offensichtlich auch ein Mann, der mit dem Ball etwas anzufangen wusste. Mhm.
Und über Ruppetz schreibst du noch was anderes, sehr Interessantes. Der war der erste, was?
Der war, genau, der gilt in Kroatien als der erste, der damals in dieser gesamtjugoslawischen Einheit, das war ja ein Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten, der erste, der einen Profivertrag hatte, etwas später als die Professionals in Wien, dürfte er den Vertrag unterschrieben haben.
Das ist spannend. Gut, und Seppl Brandstätter, hast du vorher, glaube ich, schon erwähnt, ist nicht der einzige österreichische Trainer bei diesem Team.
Ja, von den 11 Trainern sagen mir meine Zagreber Freunde, die in den Jahren 1918 bis 1936 auf der Trainerbank gesessen sind, sollen, also von den 11 sollen 5 aus Wien, die meisten wahrscheinlich aus Wien, aber aus Österreich gekommen sein. Und die hat man meistens auch nicht nach einem Jahr gleich nach Hause geschickt, sondern zumindest 2 Jahre im Amt lassen. Das würde darauf deuten, dass man mit ihrer Arbeit zufrieden war. Und wie gesagt, die haben auch, dieser Vorgängerverein von Dynamo haben auch die Meisterschaften mehr oder weniger diktiert. Mhm. Also haben die meisten Meistertitel zwischen 18 und 36 eingefahren.
Kennt man die Namen? Wer waren da diese Trainer?
Also ich kannte die Namen nicht, aber ich werde sie mal der Reihe nach aufzählen. Der Karl Heinlein war von 1919 bis 21 der Trainer, gefolgt von Richard Kohn, 24 bis 25. Dann, wie gesagt, Seppl Brandstätter, ein Johann Strinnert und ein Hans Ringer, der 1935 bis 36 noch tätig war in Zagreb. Mhm.
Du hast gesagt, die damals Gradzanski genannte Mannschaft hat durchaus dominiert die Meisterschaft. Wie ist denn das heute? Welches Standing hat dieses Team in Kroatien und seit wann heißen die nicht mehr Gradzanski, sondern Dynamo?
Ja, also das ist parallel zu den politischen Umwälzungen im damaligen Jugoslawien oder beziehungsweise im damaligen Europa. Nachdem sich die Partisanen durchgesetzt hatten und die Alliierten, als die Partisanen dann in Zagreb einmarschiert sind, wurde auch vieles von den bürgerlichen Institutionen geändert. Dazu zählt auch der Fußballverein. Der wurde dann relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg in Dynamo Zagreb umbenannt, wobei das GNK seit einigen Jahren am Beginn des Vereinsnamens darauf hinweist, woher der Verein ursprünglich kommt.
Mhm. Das bezieht sich auf dieses Gradzanski. Ja. Und umgekehrt, Rapid, ist das ein Begriff in Zagreb? Wie kennt man Rapid dort? Was sagen die Leute über die Partie jetzt am Donnerstag?
Ja, also Dynamo hat sozusagen als im Vergleich jetzt zu Rapid ein ähnliches Standing unter den Fans. Also es ist die Mannschaft, die den meisten Zuschauerzulauf hat und die meisten Fans in ganz Kroatien hat, auch die ganzen Expats, da gibt es viele in Australien oder in Amerika, die Dynamo-Fans sind, natürlich mit Wurzeln in Kroatien. Gleichzeitig ist die Mannschaft aber vergleichbar vom Sportlichen her und vom Ökonomischen eher mit Red Bull Salzburg, weil sie seit vielen, vielen Jahren die Meisterschaft dominiert. und eigentlich die einzige Mannschaft in Kroatien ist, die an der Champions League teilnehmen kann, das auch sehr oft tut. Und was jetzt die Einschätzung betrifft der Fans und der Kommentatoren, das ist nicht wahnsinnig schmeichelhaft für Rapid-Anhänger, da müssen wir ein bisschen stark sein auch. Also man wertet Rapid, man schätzt Österreich als Land, als schönes Land, das gut organisiert ist, schöne Berge hat, wo man gut Skifahren kann. Fußballspielen wird mit Österreich nicht unbedingt verbunden. Man verfolgt allerdings natürlich all die Legionäre, die in Österreich spielen. Aber man geht eigentlich davon aus, dass beide Spiele gegen Rapid also relativ problemlos gewonnen werden.
Da werden wir auch noch was mitzureden haben. Wir schauen uns das an. Lieber Uwe, vielen Dank für diese Einblicke und diesen historischen Exkurs. Dankeschön.
Gerne, danke.
Ja, das war's für heute von mir, Caroline Krause-Sandner. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns auf der Plattform eures Vertrauens. Oder hinterlasst uns auch einen Kommentar. Wir nehmen gern Tipps, Kritik und Themenwünsche entgegen. Alles Liebe und viel Spaß bei den kommenden Spielen wünscht euch die Kurier-Sportredaktion.